Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 11, die Verse 1 bis 13. Und es geschah, nachdem er, Jesus, an einem Ort lange gebetet hatte, dass einer seiner Jünger zu ihm sagte: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Das Brot, das wir nötig haben, gib uns Tag für Tag. Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird. Und führe uns nicht in Versuchung. Und er sagte zu ihnen: Stellt euch vor, ihr habt einen Freund und geht mitten in der Nacht zu ihm und sagt: Freund, leih mir drei Brote. Denn ein Freund, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen könnte. Und jener drinnen würde antworten: Belästige mich nicht, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch seines unverschämten Bittens wegen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer bittet, empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer von euch gibt seinem Sohn, wenn der ihn, den Vater, um einen Fisch bittet, statt des Fisches eine Schlange? Oder wer gibt, wenn er ihn um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn also ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist vom Himmel herab denen geben, die ihn bitten? Liebe Gemeinde, eine seltsame Bitte ist das, die der namenlose Jünger da an Jesus richtet. Herr, lehre uns beten. Wenn jemand beten kann, dann sind es sicherlich die Juden. Und die Jünger Jesu sind alle Juden. Von klein auf haben sie Gebete, Psalmen und Bibelworte auswendig gelernt und sie beten vor dem Essen, am Schabbat, bei den Festen und bei vielen anderen Gelegenheiten. Die können nun wirklich beten. Aber irgendwas fehlt diesem Jünger wohl, der Jesus bittet, dass er ihn beten lehren möge. Er hat Johannes den Täufer erlebt. Seine Art zu beten muss besonders gewesen sein, anders. Auch Jesus betete anders. Er zog sich zurück in die Einsamkeit, so lesen wir es immer wieder, und doch war seine besondere Vertrautheit mit Gott spürbar. Sein Beten hat ihn verändert. Es hat ihm Vollmacht, Gelassenheit verliehen, so dass die Jünger gemerkt haben, da geschieht etwas, das wollen wir auch. So beten können, denkt sich der Jünger, das möchte ich gern. Jesus geht auf seine Bitte ein und er lehrt seine Jünger das Vaterunser. Genau genommen ist das Vaterunser die erweiterte Matthäus-Version des von Lukas überlieferten Gebets. Ihr habt gemerkt, irgendwas fehlt. Bei Lukas ist die Anrede einfach nur Vater, nicht unser Vater. Der Himmel fehlt, auch der Wille, der geschehen soll, und am Ende die Bitte um Erlösung vom Bösen und das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit sowieso. Den Katholiken fehlt das gar nicht. Warum das so ist, das soll uns heute nicht beschäftigen. Ich finde diesen kleinen Dialog zwischen dem Jünger und Jesus bemerkenswert. Besonders aus freikirchlicher Perspektive finde ich das bemerkenswert. Das Vaterunser ist ja bekanntlich das christliche Gebet. Jeder Christ, jede Christin in jeder Konfession auf dieser Welt kennt das Vaterunser, kann es beten und betet es im Gottesdienst immer wieder. Ich habe das Vaterunser als Konfirmand gelernt. Ich habe eine evangelische Frühgeschichte. Und als ich zu den Baptisten kam, lernte ich, dass vorformulierte Gebete nicht so geistlich sind. Besser seien freie Gebete, die dort dann oft von älteren Brüdern und Schwestern in epischer Länge vorgetragen wurden. Es fiel mir anfangs schwer, in dieser Gebetskultur Fuß zu fassen. Das öffentliche Beten, das brachte so eine Schere in meinen Kopf, die mein Gebet auf die gedachten Erwartungen der älteren Brüder und Schwestern hin zuschnitt. Vielleicht kennt ihr sowas. Was durch die eigene Formulierung eigentlich geistlicher sein sollte, das geriet nicht immer, aber häufig durch die innere Zensur zum Kombinationsspiel frommer Satzbausteine. Irgendwann fand ich das Gebet mühsam, eine Pflichtübung, wenig inspirierend. Und das ist es doch eigentlich nicht, was es sein soll. Und wenn ich Jesus und den Jünger hier höre, vielleicht war das auch das Problem des Jüngers, dass er irgendwie ihm was fehlte, die Lebendigkeit, die Inspiration, diese Tiefe, die Vertrautheit mit dem Vater. Das Vaterunser kam dann in meiner freikirchlichen Frühzeit wenig vor, selten. Es galt als kirchlich, als liturgisch, als verstaubt. Dabei ist doch dieses Gebet die erste Antwort Jesu auf die Bitte des Jüngers: Lehre uns beten. Wie kann man das so beiseite schieben? Jesus lehrt den Jüngern nicht, dass er sich freimachen soll von traditionellen Formen, dass er eine bestimmte Betonung üben, bestimmte Wörter benutzen und Pausen vermeiden soll, um vollmächtiger zu klingen. Jesus sagt nichts über Körperhaltung, über Lautstärke, über Zeit und Ort des Betens, kein Wort zum Thema Sprachengebet. Jesus bringt dem Jünger einfach ein kurzes, ziemlich unscheinbares Gebet bei, indem er es ihm vorspricht. Und das steht seither jedem zur Verfügung, der das Beten lernen möchte. Dieses kleine Gebet enthält alles, was zwischen Gott und Mensch wichtig ist. Es beginnt mit der vertrauten Anrede an den Gott, der mir so nah ist und so wohlgesonnen wie ein guter Vater. Es enthält die Dinge, die Gott betreffen und meinen Blick auf seine verborgene Gegenwart richten, wie die Heiligung seines Namens und das Kommen seines Reiches. Und es enthält die Dinge, die mich betreffen, wie mein Überleben von Tag zu Tag, wie das große Thema Vergebung und meine Gefährdung durch die Versuchungen dieser Welt. Wer beten lernen will, der hat hier eine Anleitung, die wichtigen Dinge des Lebens ins Gespräch zu bringen mit dem, der uns dieses Leben gegeben hat. Die Worte sind aber nicht alles. Man kann die besten Worte innerlich unbeteiligt aufsagen. Und das ist das Wahrheitsmoment, das unsere baptistischen Vorfahren gesehen haben. Sie hatten Grund dazu, dieses formale Gebet in den Hintergrund zu stellen, in einer Zeit, wo ihre Wahrnehmung war, es wird heruntergeleiert. Wohin man auch guckt, wohin man auch hört, es wird uninspiriert, geistlos, einfach aufgesagt, ohne dass der Mensch irgendetwas will dabei oder irgendetwas empfindet. Aber das Vaterunser ist ein Gebet für die, die echte Anliegen haben, die von Gott etwas wollen. Um diese Haltung zu illustrieren, mit der wir beten sollen oder vielmehr beten dürfen, erzählt Jesus ein Gleichnis mitten aus dem Leben. Und er erzählt es so, dass er die Zuhörer mit hineinnimmt. Stell dir mal vor, sagt er, du hast deinen Tag beendet und hast dich schlafen gelegt. Und da klopft es an deiner Tür und ein alter Freund steht da. Müde und hungrig von seiner weiten Reise zu Fuß oder auf seinem Eselskarren, macht er bei dir Halt. Weiter kommt er nicht. Vielleicht ist es ihm auch ein wenig unangenehm. Und dir wird in einem Moment klar, das Brot des Tages ist aufgegessen. Du hast nichts mehr, was du ihm anbieten kannst, deinem hungrigen Freund. Und das ist eine ganz und gar unangenehme Situation im antiken Orient, vielleicht auch noch heute. Und so überlegst du, wo du mitten in der Nacht etwas zu essen herbekommen kannst für deinen Freund. Es gibt keine Läden in den Dörfern Galiläas, die hätten eh zu. Es gibt keine Bäckereien. In jedem Haus wird morgens das Brot für den Tag gebacken. Man weiß ja, wie viel gegessen wird. Und am Abend soll möglichst nichts mehr übrig sein. Dir fällt nur eine Lösung ein, dein Freund und Nachbar. Der könnte noch Brot übrig haben. Aber der liegt auch schon im Bett. Er lebt mit seiner Familie wie alle anderen im Dorf. in einem typischen Einfache-Leute-Haus mit einem einzigen Raum. Der Wohnbereich der Familie ist leicht erhöht, so wie das hier. Unten sind die Tiere, Entschuldigung, also vergessen wir das. Unten sind die Tiere, die Schafe, die Ziegen, der Esel, was auch immer man da hat. Und die sind nachts mit im Haus, damit die keiner stiehlt in der Nacht. Zur Nacht wird dann im Wohnbereich eine Matte ausgerollt, auf der die ganze Familie dicht zusammengekuschelt schläft. Manchmal oder oft unter einer einzigen großen Decke. Die Tür wird mit einem schweren Balken verriegelt, der durch metallene Ringe geschoben wird. Es ist fast dunkel im Haus, bis auf eine kleine Öllampe irgendwo in der Ecke, so als Nachtlicht, falls man doch mal raus muss. Alles ist still, die Kinder schlafen endlich. Und du weißt genau, was du deinem Freund mit deiner Aktion antust. Aber was sein muss, das muss sein. Manchmal muss man abwägen. Du klopfst und du rufst und tatsächlich der Freund, der schon im Bett liegt, antwortet so leise er kann: Belästige mich nicht. Die Tür ist schon verschlossen. Meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich kann nicht aufstehen, das heißt übersetzt, ich will nicht aufstehen. Denn dann sind vollends alle wach, die du mit deinem Klopfen und Rufen noch nicht geweckt hast. Dann muss ich die Decke zurückschlagen, ich muss über alle hinwegsteigen, ich muss hinuntergehen, die Hühner werden wach und gackern rum. Ich muss mit riesigem Getöse den Riegel aus seinen Metallführungen da rausnehmen. Was für ein Aufwand soll ich hier betreiben für dich? Erspar mir das doch bitte. Aber du ersparst es ihm nicht. Und du klopfst weiter, denn du bist in einer Notlage und du weißt keinen anderen Ausweg, als deinen Freund vom Schlaflager zu holen. Wenn er dein Freund ist, denkst du dir, dann wird er aufstehen und dir die Brote herausgeben, wenn er sie denn hat. Er wird sich zwar ärgern, er wird vielleicht sogar schimpfen und fluchen und er wird sich ein paar Momente lang fragen, was du wohl für ein Freund bist, dass du ihm so etwas antust. Aber er wird aufstehen und er wird dir die Brote herausgeben, weil du so unverschämt darum gebeten hast. Wer es noch nicht bemerkt hat, diese Geschichte kommt wie manche andere Jesus-Geschichte mit einer guten Portion Humor daher. Jesus hatte so eine Art, die Leute auch zum Lachen zu bringen. Ich glaube, das vergessen wir manchmal. In vielen solchen Geschichten steckt wirklich Humor drin. Denn Jesus erzählt diese Geschichte ja, um seine Jünger die richtige Gebetshaltung zu lehren. Er scheut sich also gar nicht davor, Gott mit so einem genervten Familienvater zu vergleichen, der spät am Abend einigen Aufwand betreiben muss, um seinem Freund aus der Bredouille zu helfen. So geht Beten. Beten, das nicht leiert und innerlich unbeteiligt bleibt. Es geschieht als Reaktion auf eine Herausforderung, die über die eigenen Kräfte geht. Das ist der Grund, warum der Freund da an die Tür geht und klopft. Der weiß nicht anders weiter. Und er sagt, ich habe doch einen Freund. Und was bedeutet schon Freundschaft, wenn man nicht sowas auch mal machen kann? Der Freund hätte auch sagen können, also der den Gast zu Besuch bekommen hat, ach mein lieber hungriger Gast, so spät nachts habe ich jetzt leider nichts mehr da für dich, also tut mir leid, ich wüsste jetzt auch nicht, woher ich das kriegen sollte und jetzt andere aus dem Bett holen, nee, das mache ich nicht, da riskiere ich doch jetzt nicht meine guten Freundschaften dafür. Also morgen früh gibt's frisches Brot, da kannst du dich drauf freuen, wenn du dich jetzt mit hungrigem Magen auf dein Schlaflager legst. Das wäre ein grober Affront und im Orient wahrscheinlich noch einmal mehr. Der Mann belastet lieber die Beziehung zu seinem Freund, weil er weiß, die Freundschaft hält das aus. So, sagt Jesus, sollt ihr von Gott denken, wenn ihr betet. Ihr könnt Gott mit euren Nöten bestürmen wie einen Freund, wie eine Freundin. Er wird für euch da sein. Das ist keine Allegorie übrigens, nicht? Also Gott ist nicht dieser Mann. Klar, der schläft nicht, der ist auch nicht genervt. Aber was Jesus sagen will, wichtig ist, dass ihr auf euch aufmerksam macht mit eurer Bredouille, die ihr habt. Denkt nicht, dass Gott sowieso schon alles weiß und eure Wünsche und Nöte ja kennt und der muss doch da irgendwie, ohne dass ihr was macht, auch darauf reagieren können. Ihr sollt sie ihm sagen. Ihr sollt an seine Tür klopfen und in aller Dringlichkeit in seine Ohren schreien, was euch auf der Seele liegt. Er sieht eure Bedrängnis und er wird euch geben, was ihr am dringlichsten braucht. Das ist allerdings nicht immer das, was ihr von ihm verlangt. Jesus verspricht nicht, dass Gott alle unsere Wünsche erfüllt, wenn wir nur beharrlich genug auf ihn einreden. Das wäre eine falsche Lehre aus dieser Geschichte. Jesus sagt, dass Gott dem inständig Bittenden den Heiligen Geist vom Himmel herabgibt. Nanu, der kam noch gar nicht vor, den hat keiner gewollt. Was hat das zu bedeuten? Jesus lehrt seine Jünger beten, immer noch. Es ist gut, seine Bedrängnisse zu Gebeten zu machen und Gott damit zu bestürmen. Gott wird darauf reagieren. Natürlich nicht genauso wie in dem Gleichnis. Wie gesagt, das ist ein Gleichnis. Gott kann hören, ohne dass er genervt ist. Beim Beten geht es darum, sich selber zu fokussieren und sich damit auf einen inneren Weg zu machen. Am Anfang unseres Gebetes steht oft ein dringlicher Wunsch. Der Wunsch, weiß nicht, was eure Wünsche sind, nach einem Partner, einer Partnerin, nach Heilung von einem Leiden vielleicht, nach einer anderen Arbeitsstelle, nach diesem und jenem. Wir haben unsere tiefen Wünsche. Bleibe dabei, so höre ich Jesus sprechen, dein Anliegen wieder und wieder im Gebet zu bewegen und es Gott hinzuhalten. In aller Ernsthaftigkeit und aller Dringlichkeit, mit deiner Beharrlichkeit öffnest du dein eigenes Herz für das, was deine Sehnsucht antreibt, indem du immer wieder bei diesem Thema bleibst und zurückkehrst. Erkennst du mehr von dem, was dich selber antreibt. Im Gebet geht es weniger darum, Gott zu verändern, als vielmehr sich selbst. Wir brauchen alle Zeit, bis wir in der Tiefe erkennen, was wir wirklich wollen und was wir wirklich brauchen. Unsere Wünsche sind oft nur Chiffren, die entschlüsselt werden können. Das Gebet hilft uns dabei. Wer am Ball bleibt, wird am Ende ans Ziel gelangen. Das Ziel ist aber nicht, dass wir alle unsere Wünsche erfüllt bekommen, als wäre Gott der Weihnachtsmann. Gott hat stets dieselbe Antwort auf alle unsere Gebete, heißt es nach diesem Text. Er gibt uns das Beste, was er zu geben hat, den Heiligen Geist. Je länger wir unsere Wünsche und Anliegen im Gebet vor Gott bewegen, desto mehr wird uns der Heilige Geist berühren und uns die Sicht erweitern. Er wird uns befähigen, zu unterscheiden, was wir uns wünschen und was wir wirklich brauchen. Denn das ist nicht dasselbe. Auch wenn wir gute und geistliche Gründe genug finden dafür, dass das, was wir uns wünschen, auch das ist, was wir brauchen. Aber es ist nicht immer so. Was wir zutiefst brauchen, das ist der Heilige Geist, der uns in alle Wahrheit führt, in unsere eigene Wahrheit und in die Wahrheit Gottes. Er lehrt uns anzunehmen, was Gott mit uns tut. Und er vergewissert uns, dass Gott unser guter Vater ist, dem wir uns vorbehaltlos anvertrauen können. Das beharrliche Gebet ist nach Jesus der Weg, durch den der Heilige Geist in uns Raum gewinnt. Wir brauchen dafür gar nicht viel. Ein Vater unser zu Beginn, an dem entlang wir die wichtigen Themen unseres Lebens durchgehen können und unsere eigenen Wünsche und Sehnsüchte, die wir vor Gott so lange meditieren, bis wir es im Licht seines Geistes sehen, was darin Wunsch und was darin etwas ist, was wir wirklich brauchen, bis wir diese Klarheit bekommen, nach der wir uns doch eigentlich alle so tief sehnen. Solches Gebet braucht Zeit. Es braucht die stille Konzentration auf die Dinge, die uns innerlich am stärksten bedrängen, bewegen. Es braucht Disziplin, ziemlich unmodernes Wort. Kein Plappern wie die Heiden, sondern ein konzentriertes Aushalten im stillen Kämmerlein. Und wenn in Gemeinschaft, dann ohne jedes Schaulaufen mit Blick auf die anderen. Unser Beten kommt dann zum Ziel, wenn wir es betreiben wie einen Sport, wie ein Krafttraining, wie eine Sprache lernen. Das kann man auch nicht, indem man das alle paar Monate vielleicht einmal tut, sondern man muss es regelmäßig machen. Und wenn wir das regelmäßig tun, dann kommen irgendwann langfristige Effekte zum Tragen. So wie wenn wir Sport machen oder ein Instrument lernen oder eine Sprache. Der Heilige Geist wird sich in unserem Denken, in unserem Fühlen und Wollen ausbreiten und uns verändern und verwandeln, sodass wir dem ähnlicher werden, der uns das Beten lehrt. So geht Beten nach der Jesus-Methode. Probieren wir es doch mal aus. Amen.